Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Eddy und Timo, hallo an euch.
Grüß Gott. Mann, oh Mann. Morgens um 8, ja, also ihr spinnt ja, nur weil ihr Vielreisende seid, muss ich morgens um 8 mit einem grünen Tee hier am Computer sitzen und Podcast aufnehmen. Ja, ihr spinnt doch.
Du hast wirklich ein hartes Leben.
Du, solange man dich nicht sieht, was wir gerade tun, ist es für da draußen unsere Zuhörer nicht so schlimm.
Da hat er recht, Herr Scheider.
Aber wir haben, ich habe frisch gepressten Orangensaft, es läuft alles überragend, Freunde.
Shit, ich habe erstmal Kaffee vergessen unten. Siehst du, jetzt wo du es gerade sagst, Getränke. Jetzt,
du musst, ich mache das dann immer so, ich schreibe dann immer eine SMS an meine Frau und bestelle. Also abends, wenn wir abends aufzeichnen, bestelle ich dann schon mal, hallo, ich hätte gerne ein Glas Weißwein, während wir hier reden. Aber wenn ich jetzt ein Glas Weißwein bestelle...
Mit? Ja, das macht ihr mit?
Funktioniert.
Ja, da muss ich mal mit ihr reden. Also Yogaloft, Telto.
Meinst du, bringt die auch was vorbei, oder was?
Ja, im Zweifel macht sie das. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Gattin von Matthias, die ich übrigens für 10 Millisekunden neulich in der Lausitz mal kurz getroffen habe.
Ja, 10 Millisekunden. Sag mal, herzlichen Glückwunsch an uns. Herzlichen Glückwunsch.
Ah ja. Hat uns ein Fan geschrieben, ne? Und darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Jubiläum hatten.
Ein Jahr. Das hat also wirklich, wir haben jetzt ein Jahr diesen Podcast. Ich weiß ja gar nicht, welche Podcasts ein Jahr durchhalten. Also ich glaube, also gibt es eine Menge, ich weiß schon. Aber also Motorsport-Podcast, ein Jahr, dass wir das hier wirklich immer wieder schaffen, mit Inhalten zu füllen. Also ey, ja. Chapeau geil an uns.
Ja, richtig geil. Also das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, so nach dem Motto, ach, wir probieren es mal aus, mal gucken, wie es uns gefällt und wie es ankommt. Aber wir sind noch da, ein Jahr später. Aber es macht auch Spaß. Also muss man ja nochmal ganz klar sagen, ne? In unserer Dreier-Kombo muss ich von mir aus ganz klar sagen, ich habe da Spaß dran. Manchmal vergesse ich es vielleicht auch, wie beim vorletzten Mal. Aber sonst gefällt es mir gut. Und mit euch beiden Hasen macht es mir echt Spaß.
Also ich habe da gefühlt auch sehr viel Spaß dran und ich finde das immer noch mal gut, gerade vor so einem DTM-Wochenende, wie das, was jetzt am kommenden Wochenende ansteht in Zolder, sich so ein bisschen abzudaten. Das ist für mich immer so als Kommentator ein Inhaltsupdate, wo ich dann noch mal so den Fokus drauflegen könnte, was eventuell wichtig wäre im Kommentar am nächsten Wochenende. Also von daher finde ich das auch inhaltlich super. Und also ich werde das so lange machen, bis ich nicht mal kommentiere.
Bis sie uns den Stecker ziehen. Nein, wir ziehen das natürlich. Bis sie uns den Strom abstellen. Aber es ist wirklich ein schönes Ding. Es macht wirklich viel Freude, es macht wirklich viel Spaß. Und vor allem euer Zuspruch da draußen, den wir immer wieder bekommen, Woche für Woche, auch letzte Woche ehrlicherweise, eine Menge Zuspruch gekriegt von euch. Also echt einige Nachrichten. Dankeschön dafür. Das ist, es ist einfach ein riesengroßer Spaß.
Ja, Spaß, vor allen Dingen, weißt du, was ich Freude geil finde? Weil wir drei ja quasi motorsporttechnisch oder auch mal außerhalb vom Motorsport viel unterwegs sind und viele Dinge erfahren. Und das ist unser Talk so untereinander, ist ja geil, weil jeder irgendwo was Neues, was anderes erfährt. Also wie der Eddy es gerade sagt, wir erfahren ja untereinander auch neue Dinge, wenn wir diesen Podcast machen. Und das ist ja für euch da draußen hoffentlich auch dann dementsprechend hier und da mal interessant. Also von daher, wir machen weiter.
Und machen wir uns nichts vor, wir haben ja auch durch diesen Podcast anders Kontakt gehalten in Corona-Zeiten als vorher. Ja. Deswegen, wir haben uns dann immer mal hier so per Videoschalte kurz sehen können, tauschen uns vorher natürlich auch mal über private Sorgen und Nöte und Ähnliches aus. Das hat schon eine Qualität. Also ich möchte das mittlerweile nicht mehr missen. Deswegen, wir nehmen diesen Podcast im Übrigen gerade montags morgens um 8 Uhr auf. Eine beschissenere Zeit gibt es ja eigentlich gar nicht. ist ja so. Und ich habe jetzt schon die Überschrift für den Podcast heute.
Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Um diese nach 4 Minuten.
Ohren auf. Wahnsinn.
Ne, pass auf, ich klinge ein bisschen nasal, weil ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkühlt gestern auf dem Motorrad. Ich bin mit meiner Frau mit der KTM losgefahren bei Sonnenschein und bin dann nass geworden bis auf die Unterhose. Killing ist gestern aus dem Kroatien-Urlaub wiedergekommen, ist auch noch ein bisschen angeschlagen und klingt auch ein bisschen nasal. Was? Ich nenne es jetzt mal die nasale Folge.
Alle Folge. Na, dann gucken wir mal, ob uns in den nächsten paar Minuten was Neues einfällt.
Vielleicht hat das einen Effekt.
Ja, oder vielleicht die Rückkehr, ich bin ja eher bei die Rückkehr der Nasalen oder sowas. Ja? Oder The Comeback. Ja, gut, aber gut, wir können ja nochmal überlegen. Da ich ja den Text eintippe, habe ich zu genau. Gut das letzte Wort. Timo, wenn du Wünsche hast, schreib mir nochmal. Timo, schreib mir nochmal auf kleinem Dienstweg sonst, ja?
Ja, ja, natürlich.
Das ist übrigens das erste Mal, dass eine Überschrift von mir abgelehnt wird.
Ja, in der Tat.
Ja, Skandal.
Ist noch nicht abgelehnt.
Ja. Also ist das war nicht, zu schnell, ja, das war nach 4 Minuten. Das war jetzt, also ich glaube, da fällt uns noch was ein.
Die abgelehnte nasale Folge.
Ich lege Einspruch ein.
Ah, auch schon wieder.
Sebastian Vettel, glaube ich, nicht macht.
Nee, Sebastian, da reden wir ja noch drüber. Aber ich muss erst mal sagen, weil du gerade sagst, Urlaub, Kroatien, ey, Leute, mein Tipp für euch da draußen, Kroatien, erstmal kein Risikogebiet mehr, da kannst du also entspannt hinreisen, da musst du auch nichts ausfüllen, wenn du zurückfährst. Wenn man hinfährt, muss man ein bisschen was online ausfüllen, aber ist easy. Und wir waren in Split, relativ überraschend, einen Tag vorher gebucht, weil eigentlich wollten wir nach Ibiza, dann wurde das Hochinzidenzgebiet, dann hin und her überlegt, ach nee, doch nicht, und dann Split. Alter Schwede, das ist wirklich schön, dieses Land. Und wir haben nur die Ecke rund um Split gesehen und haben uns erzählen lassen, dass es da noch viel, viel schönere Ecken gibt. Also wenn es noch schönere Ecken gibt als da, wo wir waren. Halleluja, Kroatien.
Gibt es definitiv, weil wisst ihr, damit schlage ich dann wieder die Brücke zum Rennsport, wer ständig von Italien mit seiner neuen Yacht, mit seiner wunderschönen Freundin rüber macht nach Kroatien.
Valentino.
Genau. Der macht das nämlich schon seit Jahren, dass die Jungs da rüberfahren. Und dann habe ich noch einen guten Freund, das ist der Security-Chef von Alm in der MotoGP, Stefan Barwick. Der war neulich mit seiner zukünftigen argentinischen Frau in Kroatien. Und da habe ich Fotos gesehen. Also ich muss gestehen, ich war das letzte Mal vor, ich glaube, 25 Jahren in Kroatien. Das hat natürlich auch mit dem Krieg und so zu tun, was da alles passiert ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, Mattis, dass du recht hast.
Das ist definitiv so. Also es hat ja mittlerweile schon, sag mal ja, das ist so der neue Hotspot, der günstiger ist ein bisschen als Ibiza sozusagen, aber von der Natur und so richtig viel zu bieten hat. Und deswegen sind viele, die halt dann nicht mehr diesen Hype nach Mallorca, nach Ibiza jetzt dann mitmachen konnten, Richtung Kroatien abgewandert. Das sagt man ja in der Szene so häufig oder hat man oft gehört. Und wie du es gerade bestätigt, Mattis, scheint so zu sein, beziehungsweise ich habe es auch mitgemacht. 2015, 16 habe ich meinen Junggesellenabschied in Kroatien gefeiert. Ich habe mir eine Yacht gemietet und bin mit ein paar Kumpels dann von Hafen zu Hafen da an der Küste entlang. Boah, traumhaft.
Wie
also
geil.
Richtig geil.
Das ist ja.
Ja, das glaube ich. Aber die entscheidende Frage, Mattis, ist, warum waren wir beide nicht eingeladen?
Zum Familienurlaub, das stimmt.
Zum Junggesellenabschied.
Ach so. Ja, in der Regel lädt man ja die Leute nicht ein, ne? Die werden ja eingeladen, beziehungsweise
ja, genau.
Ich war ja überrascht.
Ich kannte Timo noch nicht. Ich weiß, du hast natürlich 2000. Du hast in den 90ern bei Timos Meisterschaften ja bei ihm auf den Partys aufgelegt damals. Oder in den 80ern muss es gewesen sein, als er DTM-Champion war, der Scheider. aber ich habe Timo erst kennengelernt am Abend der Pressekonferenz
in München.
Sat.1 lädt ein, die Presse zur Präsentation der DTM-Mannschaft. Und da habe ich Timo kennengelernt. Und da muss man sagen, da hat es von der ersten Sekunde an gefunkt. Wir fanden uns gut. Ja.
Ja,
also erstmal war es eine körperliche Anziehung, aber der Rest kam dann. Aber.
aber da kann man mal wieder sehen, wofür der Podcast gut ist, weil das war mir gar nicht so bewusst, dass ihr beiden Hasen euch vorher gar nicht kanntet. Nee. Also das wird mir jetzt
so lange
bewusst.
Her, ne? Ja.
4 Jahre oder so, 4, 5 Jahre, ja.
Aber fühlt sich auf jeden Fall anders an.
Mhm. Ja.
Also, aus meiner Wahrnehmung.
In der Tat. Ja, Leute, das war ein schöner Podcast, hat Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt.
Tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr beiden Vögel an Rennsport geguckt habt, weil ich habe jede Menge geguckt.
Echt? Ist was gekommen? war Rennsport am Wochenende.
Ja, was war denn? Ah. Also ich hab zwei Sachen geguckt. Ich habe mich mit den 24 Stunden in Spa-Francorchamps beschäftigt. Und natürlich, ich habe gesehen, dass Sky eine Doku gemacht hat, offensichtlich über die BMW-Jungs, also Tomczyk, Glock und Co.
Also ich habe irgendwelche Postings gesehen, die irgendwie
Sky hat da einen großen Auftritt gehabt.
Okay. Ich muss da mal Martin anrufen oder mal fragen, der übrigens nach Kroatien in Urlaub fährt. Aber da, kein Witz, nach Split. Aber nee, ich muss unbedingt da mal nachfragen, weil die Bilder, die ich da gesehen habe, also erstmal hat ja diese Mannschaft ich weiß gar nicht, wie es den Jungs jetzt so geht, aber das hat ja alles nicht so richtig funktioniert da bei Walkenhorst, so wie sie sich das vorgestellt haben in Spa. Aber diese Bilder, das sah ja überragend aus.
Ja.
Ja, also Spa sieht immer überragend aus und haue ich jetzt mal nach, was haben wir, 10 Minuten und 27 Sekunden meinen Top des Wochenendes raus. Das Winning Overtake, wie man im Englischen immer so schön sagt, von Pier Alessandro Guidi im Ferrari gegen Dries Vantor im WRT Audi. Blanchiment im Nassen, komplett pitschepatsche nass. Und dann außenrum, Timo, ich weiß nicht, hast du es gesehen,
das Überholmanöver? Ja, ich habe es
gesehen. War das der Hammer?
Ja, also ich habe es gesehen. Und,
ich fand es fast schon gefährlich.
Hab mich gewundert, dass das der Winning Overtake so viel Hype ausgelöst hat, muss ich ehrlich sagen. Klar, aber Nein. Der Ferrari war einfach so viel schneller auf der Geraden, der hat mit so viel Überschuss da vorbeifahren können. Klar war er außen ist die bessere Anfahrlinie für in Blanchiment als der innerfahrende Audi in dem Moment. Es war ein geiler Move, weil es der Führungsmove 9 Minuten vor Schluss war, natürlich. Aber ich bin jetzt deswegen nicht feucht geworden. Also das ist auf jeden Fall, also außer auf der Strecke war da nicht viel nass. Also.
Neue Überschrift. Ich bin nicht feucht geworden.
Ja, also natürlich war es ein geiler Move, aber dass das jetzt so überall als unglaublich, also die Autosport, ganz viele haben ja das als mega, mega Move gesehen. War geil, aber es war jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich ausflippen muss.
Ich schreibe gerade. Ich bin nicht feucht geworden.
Ja. Super.
Nächster Vorschlag.
Kelly, guck dir die Kamera gerade, finde ich super.
Nee, finde ich gut. Achso, mir fällt gerade, wir müssen mal einen Screenshot machen, Jungs. Hier, wir machen mal heute live einen Screenshot, den wir gleich posten können. Achtung, seid ihr bereit? 3, 2, 1, lächeln.
Eddie, nicht die Stirn so runzeln. Moment, Eddie, runzel die Stirn. Warte ab.
Leute, ihr müsstet
das wirklich sehen. Ich bin noch nicht frisiert.
Ich denke ja darüber nach, diese Podcast-Aufzeichnung live zu twitchen oder wie das heißt, zu streamen auf Twitch.
Ja, haben mir übrigens Leute auch schon empfohlen, dass wir twitchen müssen.
Ja, okay. Ja, twitchen, das ist der neue twitchen. Heiße Scheiß. Also bald schon wieder out. Wenn wir anfangen, ist es wieder out. Pass mal auf.
So, seid ihr bereit? So ist das mit alten Männern.
Überragend, sehr schön, posten wir. Wie gesagt, insgesamt, es ist halt, Timo, du hast es doch, glaube ich, sogar gewonnen, ne?
Spar ja, ich habe mehrfach.
Timo hat es gewonnen.
Ich habe es mit Ferrari auch schon gewonnen. Also mit Mika Salo damals und Ruiago auch schon. Und aus diesem Sieg mit Ferrari resultierte ein Ferrari Formel 1 Testangebot von Luca di Montezemolo bei mir. Also richtig geil.
Ich habe mich gefragt, welche 24 Stunden sind geiler? Nee, ich habe mich nur gefragt, welche. Aber erzähl du deine Geschichte dann erstmal noch.
Nein, ich wollte keine Geschichte. Ich wollte nur sagen, also ich habe das Spar ist eins der intensivsten, weil natürlich auch super viele Autos immer am Start sind oder sehr intensiv, sagen wir mal so, die auf gleichem Level unterwegs sind. Nürburgring hast du ja viele gemischte Autos, da hast du dann 30 Autos, 40 Autos in der Top-Klasse. Ja, hast natürlich eine lange Strecke, da fällt es nicht so auf, aber Spar ist natürlich kurz, kompakt. Ich meine, der Starter, hast du den Start gesehen, Alter, da kriegst du ja Gänsehaut. Ja, das war gefühlt 500 Meter lange Schlange von Autos. Richtig geil. Und ich habe da eine besondere Erfahrung gemacht, damals 2005 im Maserati MC12 mit dem GT1 Auto. Haben wir Spar gewonnen, Michael Bartels, Erik van der Poel und ich. Und da habe ich 13 Stunden im Auto gesessen von 24. Warum? Weil ich immer ich bin in den Start gefahren, hat es angefangen zu nieseln. Dann sagt Michael Bartels, Timo, kannst du vielleicht noch einen Stint im Auto bleiben? Weil du kennst die Bedingungen, bis sich der neue Fahrer an dieses halb nass, halb trocken gewöhnt hat, verliert man so viel Zeit, du weißt, was geht, kannst du draußen bleiben. Okay, dann war der erste Doppelstint und so weiter. Und dann ging das so lang, dass ich dann immer, wenn ich drin war, komischerweise dann einen Doppel- oder Triple-Stint fahren musste, bis dann meine Maximalfahrzeit wirklich erreicht war damals. War natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich weiß noch, wie mit Slicks damals ins Ziel gefahren, mit dem Maserati bei strömenden Regen. Also du konntest eigentlich nur alles verlieren, was du dir die 24 Stunden aufgebaut hast. Also der Nürburgring und auch die Ardennen in dem Fall in Spa haben immer racingmäßig viel zu bieten, weil einfach Wetterchaos ja fast immer vorprogrammiert ist. Und die Strecke ist einfach auch geil, muss man auch sagen. Also ich sage mal auch so ein bisschen Nürburgring-Nordschleife komprimiert in klein.
Ich wollte ja sagen, das haben wir ja damals als die DTM, letztes Jahr glaube ich, als unser Podcast an den Start ging, da waren wir das erste Mal mit der DTM, wir jetzt in dieser Sat.1-Zeit in Spa. Und da haben wir tatsächlich ja auch immer gesagt, so ein bisschen der kleine Nürburgring. Und was ich mich gefragt habe beim Anschauen, aber das kannst nur du beantworten, welche Strecke ist geiler, die Nordschleife oder ist es dann doch so ein komprimierter Nürburgring, sprich also diese, ich weiß gar nicht, 7 Kilometer in den Ardennen?
Also es ist natürlich, also über die Nordschleife geht erstmal nichts, weil einfach über so einen langen Zeitraum die Konzentration hochzuhalten und keinen Fehler zu machen, das Risiko zu haben, sich da irgendwo auch abzulegen, gibt es nur auf der Nordschleife. Spa ist halt viel mehr richtig Rennstrecke, ne? Wo du halt einfach viel mehr am Limit fahren kannst. Da kannst du halt einfach ein paar Runden bei 99,9% pushen, ohne dass du zu viel Risiko hast, dass das Ding kaputt machst. Klar, Eau Rouge ist immer ein Thema, wo du gut aufpassen musst, wo auch mal reifentechnisch irgendwas passieren kann, aufsetzen kannst und so weiter. Aber auf der Nordschleife hast du halt, sag ich mal, 10, 15 Stellen, wo was passieren kann, und in Spa hast du dann vielleicht 1, 2, also sagen wir Eau Rouge und ja, Blanchiment, je nachdem, was für ein Auto, wie schnell geht das, ist das voll, ist das nicht voll, das sind so Ecken, aber sonst ist Spa halt einfach eine reine Rennstrecke, eine richtige Rennstrecke, wo du sagst, Auslaufzonen ein bisschen mehr sind, also ein bisschen entspannter ist.
Ja. Aber Blanchiment voll das erste Mal ist schon ein Erlebnis, hatte ich auch schon mal, ich durfte da schon mal einen Cup Maserati fahren. Und habe dann ein paar Runden gebraucht und dann habe ich mich mal getraut.
Ja, aber wenn du mit so einem Kackeimer dann da rumfahren musst, dann ist natürlich so eine Kurve auch eine richtige Kurve, ne? Weil das ist natürlich jetzt kein Rennauto mit viel Abtrieb. Also da bewegt sich natürlich auch eine ganze Menge. Das heißt, umso schlechter das Auto, umso schwieriger die Kurve, ne?
Geil, Scheider erfindet völlig neue Worte für bestimmte Autos. Badewanne, okay. Kackeimer.
Mein Gedanke.
Super.
Mein Gedanke gerade, absolut. Mittlerweile bin ich gespannt, was da noch kommt. Nee, aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist vom Zugucken her, was ich jetzt an der Übertragung in Spa ganz gut fand, dass dadurch, dass die Strecke natürlich kürzer ist, bekommst du irgendwie als Zuschauer mehr von der Strecke mit. Also es kann von den Kameras einfach mehr eingefangen werden als am Nürburgring. Das ist ja nach wie vor, und da machen ja Michel Pate und Co., Eddie, deine Kollegen, finde ich, einen herausragenden Job für die Möglichkeiten, auch finanziell und budgettechnisch, die sie da haben. Also da muss man mal einen Hut vorziehen, was da am Nürburgring auf der Nordschleife eingefangen wird an Bildern, gerade von den Heli-Bildern und Co. Aber du siehst natürlich dann schon auf so einer kürzeren Rennstrecke, es ist fernsehtechnisch einfach besser aufgelöst. Du bekommst mehr mit, ne?
Ja, da hast du völlig recht. Das ist ja auch der Grund in vielen anderen Serien, zum Beispiel auch in Assen, wo wir ja auch noch hinkommen mit der DTM, warum man diesen alten, traditionellen Kurs auf 4,3 Kilometer verkürzt hat. Das hat in erster Linie fernsehtechnische Gründe, damit man das Ganze besser einfangen kann. Aber mir ist gerade noch was bewusst geworden. Also ich hatte in Erinnerung Timo Scheider und Spar, den Audi-Gesamtsieg, an den konnte ich mich noch erinnern, genau, weil da habe ich nämlich kommentiert in Spa, im Regen, da im Fahrrad. Ja klar, habe ich das kommentiert. Ja, da habe ich kommentiert. Ja, ich weiß gar nicht mehr für wen, für irgendeinen Stream, glaube ich, oder sowas. Okay.
Das war der erste R8-Sieg in der Geschichte von Audi, der erste R8-4-Stunden-Sieg.
Mit WRT, ne? Mit WRT, die ja auch WRT, in der DTM gefahren
mit, sind. Genau. Mit WRT. Da habe ich das erste Mal auch WRT kennengelernt. Und seitdem weiß ich, wie professionell die Jungs da sind. Ja. Aber als du gerade erzählt hast, dass du mit Michael Bartels 24 Stunden Spa gefahren bist, auf Michael Bartels habe ich im Sauerland als Teenager aufgepasst, als der 3, 4, 5 war. Ja, ernsthaft. Ich war der Babysitter von Michael Bartels, weil Willi Bartels, der Papa von Michael Bartels, das war so ein bisschen der Bergrennkönig damals im Autorennsport, das war ein Bekannter von meinen Eltern. Und ich habe dann damals im Teppichmarkt der Familie Bartels immer auf den kleinen Michael Bartels aufpassen müssen. Habe ich mit Michael Bartels, den ich auch ewig nicht gesehen habe, noch nie drüber gesprochen, aber ist so. So. Und was waren das für Geräusche?
Hast du auf den Hund getreten, Matthias? Was los?
Nee. Es hat geklingelt und der Hund lag hier oben bei mir. Und jetzt dreht der Hund gerade durch.
So. Ja. Deswegen habe ich die Klingel bei uns abgestellt, weil unsere auch regelmäßig durchdreht, wenn es klingelt.
Dann kommt keiner mehr. Aber pass auf, Andy, weil du das gerade mit Michael Bartels erzählst, das finde ich ja ganz geil. Ich kann mich als Kind und Jugendlicher immer erinnern an meine, ich sag mal, diese Motorsport-Erfahrungen in Hagen groß werdend im Sauerland oder im Tor. Das ist ja, Hagen ist ja das Tor zum Sauerland. So, da haben wir auf der einen Seite Ralf Waldmann gehabt, den Ennepetal, ja. Der Herr hat ihn selig, denken wir kurz an ihn. Dann hatten wir den Kollegen Sigi Müller, der in den 80ern in Hagen groß geworden, der war Freund meiner Eltern, Bekannter meiner Eltern. Übrigens, Sigi Müller hat mir mein erstes Fernsehpraktikum organisiert, 2000 irgendwann, beim DSF damals. Also über Vitamin B damals, Sigi Müller, nochmal großes, großes Dankeschön. Ohne den wäre ich wahrscheinlich nie beim Fernsehen gelandet, oder zumindest war das ein damals erster wichtiger Schritt. Und da kann ich mich erinnern, als kleiner Junge bei Sigi Müller zu Hause, ist wahrscheinlich so wie bei dir, Timo, so ein Raum voller Pokale, Helme, unfassbar. Ja. Dann Michael Bartels, Plettenberg, das war auch immer so ein bisschen das unser Gefühl, der kommt auch von uns. Und,
ja, klar.
Und ein gewisser Carsten Struve aus Hagen, der ist Ferrari-Challenge gefahren. Mhm. Und Carsten Struve, über den habe ich damals als junger Zeitungsreporter damals eine Reportage gemacht. Dann bin ich mitgefahren bei der Ferrari-Challenge. Also durfte mit in die Box und so und durfte den begleiten. Total abgefahren. Aber wo du gerade, weil Eddie das gerade so erzählt, mit Michael Bartels kriege ich Gänsehaut, weil ich so an meine Kindheit denke, weil das war auch immer so ein Ding. Michael Bartels, der war doch mal mit Steffi Graf zusammen.
Genau,
ja, der natürlich. War mit
Steffi Graf zusammen, richtig. Ja. Das war auch die Formel 1-Hoffnung damals, Michael Bartels. Ne? Der ist ja Formel 3000, da richtig gut unterwegs gewesen. Also eine richtig große Nummer damals. Also,
und war, der war eine Hoffnung für die Formel 1. Hat aber irgendwie, die Formel 1 hat aber nicht richtig geklappt. Der hat doch nochmal 2 Rennen gefahren oder so. Ne?
Genau, ja. Aber mehr war dann am Ende nicht. Also Michael Bartels, ein sensationeller Geschäftsmann gewesen, super Teamchef gewesen, Teamkollege von mir in der DTM gewesen, auch bei Opel damals. Ein cooler Typ, den habe ich erst beim Finale Hockenheim DTM letztes Jahr getroffen. Wir haben dann uns spontan auf dem Parkplatz, glaube ich, eine Stunde verquatscht, weil, weißt ja, genauso wie es jetzt gerade ist, du ein Wort jagt das andere und dann kommen wieder Erinnerungen hoch und so. Er hat damals ein richtig geiles Team gehabt mit Maserati, mit dem MC12, das war das professionellste Team
in der GT1-WM. Das war mega.
Ja, das war richtig geil.
Hast du noch Kontakt zu mir?
Also ich habe wieder deine Telefonnummer, ja, natürlich.
Ja, dann schick mir die mal, weil das ist ja eine Geschichte, die müssen wir mal aufarbeiten. Ich habe wirklich auf den aufgepasst, im Teppichmarkt da, das im Plettenberg. Das weiß ich noch.
Wollen wir nicht Michael, ich meine, das ist doch irgendwie geil, Michael Bartels
den laden wir mal ein.
In Podcast einladen?
Ja, da haben wir alle drei eine Verbindung,
also,
ne?
Wir haben alle drei eine Verbindung. Also ich habe natürlich die kleinste jetzt Verbindung als Fan. Als Kind war ich einfach Fan und fand den toll. Aber der eine hat auf ihn aufgepasst, der andere hat mit ihm die 24 Stunden gewonnen. Ja, und ich bin irgendwie noch so ein Hagener Junge. Das hat natürlich... Geil. Das hat natürlich Style, ne?
Das machen wir.
Haben wir eine neue Überschrift. Killing der Zeitungsreporter, habe ich mir gerade aufgeschrieben.
Ist auch abgelehnt. Sorry, ist auch abgelehnt.
Ja, okay, alles klar, ist abgelehnt. Nein, aber mit Michael Bartels, das finde ich gut, weil Michael Bartels könnte bestimmt auch mal beschreiben, warum er jetzt nichts mehr im Motorsport macht. Also für mich zumindest, von meiner Wahrnehmung im Moment. Und die haben ja einen phänomenalen Auftritt gehabt und du hast es gerade erwähnt. Der Michael ist guter Geschäftsmann immer gewesen. Der wird wissen, warum er das nicht mehr macht. Und das fände ich mal einen interessanten
Einblick. Also das war immer mein Vorbild, weil ich gesagt habe, wenn du einen Sponsor hast, dann musst du diesen Sponsor so behandeln, wie Michael Bartels seine Sponsoren behandelt. Er hatte große Sponsoren, er hat die gepflegt. Also kannst du dir nicht vorstellen, wo ich bei dem gefahren bin. Jeder Sponsor, der am Wochenende eingeladen wurde, der wurde mit einem persönlichen Shuttle vom Hotel abgeholt. Das Auto war foliert in den Sponsorfarben, mit dem der Sponsor abgeholt wurde. Da wurden extra Preise. Ich erinnere mich, in Spa bei dem Sieg, 400 Stunden, plötzlich haben wir als Sieger Motorräder geschenkt bekommen, beziehungsweise Monkeys. Weißt du, im Maserati-Design lackiert worden. Das hat er alles organisiert mit seinem Team. Also der war so perfekt. Hugo Boss Teamkleidung. Es war also nicht irgendwie ein Werksteam, aber es war ein Auftritt wie ein Werksteam. Ich frage mich heute noch, wie das alles funktioniert hat. aber es war definitiv so, dass er weiß und wusste, wie man Menschen behandelt, nicht nur respektvoll, sondern auch wirklich wertschätzt, wenn einer einen unterstützt im Motorsport, dass es eben nicht normal ist, wenn man Geld von solchen Leuten bekommt. Und das hat er so gemacht wie kein anderer. Und deswegen, gute Frage, was du sagst, Eddie, warum macht das jetzt nicht mehr? Also das Thema Sponsoren, wie schwierig ist das? Ich glaube, das kann er sensationell aus Teamchef-Sicht bestimmt erklären und weiß natürlich keiner besser wie er, dann wie das im GT-Sport aktuell seit vielen Jahren sich entwickelt hat.
Also Ladies and Gentlemen, der Run-Podcast wird das Ganze aufklären.
Also Auftrag an einen von euch, mir egal, einladen.
Ja, Timo ist näher dran. Ich glaube, in meinem Fall wird der Michael sich noch nicht mal dran erinnern können, dass ich mal auf ihn aufgepasst habe.
Aber das werde ich ihm schon sagen, Junge. Das sage ich ja nicht.
Sag es ihm nicht, sondern wir sagen es ihm hier. Wir sagen es ihm hier live in der.
Ja,
Michael, geil. Weißt du eigentlich, dass einer von uns drei Hafensängern hier dein Babysitter war?
Genau.
Hier,
geil.
Darfst du mal raten. Ja? Wer hat das auf dich aufgepasst?
Idee. Das ist eine sehr gute Idee.
Am Ende wird ein schlauer Kopf sein und kurz kombinieren und auf unsere Falten im Gesicht schauen, da wird das wissen.
Ja, okay, aber das weiß ich gar nicht so genau, weil ich weiß noch, da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Ich durfte mal ein paar Meter, keine Ahnung, mit 10, glaube ich, in dem Rennauto von Michael Bartels Vater, Willi Bartels, im Sauerland auf dem Parkplatz mitfahren. Und von da an war ich Motorsport infiziert. Das ist jetzt keine erfundene Geschichte.
Das ist aber geil.
Das ist jetzt kein Quatsch. Da hatte mein Papa irgendwie mit zu tun und dann kam irgendwie dieser Porsche zurück von irgendeinem Bergrennen, was der Bergkönig Willi Bartels gewonnen hatte. Und ich durfte ein paar Meter auf dem Parkplatz mitfahren. Und von da an war ich definitiv spätestens Motorsport infiziert.
Mega.
Also die Familie Bartels hat da schon viel mit zu tun in meinem Fall.
Ja, Wahnsinn. Ist eine kleine Folge bisher hier, dedicated to Michael Bartels, ja, muss man sagen.
Ja.
Krass. Ich finde es auch geil, wir haben 25 Minuten geredet und nicht mal über irgendwelches Racing am Wochenende bis jetzt.
Wie klein die Welt ist, auch wieder mal. Also das ist ja irre, oder? Also weil diese Kombi, Timo Scheider, Michael Bartels, meine Heimat, Sauerland, Altena, Plettenberg, Werdohl, die wird mir jetzt erst bewusst. Also haben wir auch noch nie drüber geredet. Und ehrlich gesagt, hatte ich das auch nicht auf dem Schirm, dass Timo mal Fahrer von Michael Bartels war.
Fahrer
hatte ich verdrängt. Ja. Mhm. Irre. Ganz geil. Also noch ein Grund mehr, warum wir den Podcast noch 10 Jahre
Also wir sind ja nicht, ich bin ja nicht nur für sein Team gefahren, sondern wir sind ja auf einem Auto zusammengefahren. Also das war ja in der GT-Klasse, hat man sich ein Auto ja geteilt. Das heißt, er und ich war quasi das Fahrer-Duo auf dem Auto, was ihm gehörte auch. Also richtig cool.
Mega.
War meine Rettung. Also er war meine Rettung. Also ich sag es ja, eben schnell zurückgespult. 2004 auf 5 habe ich ja meinen Opel Dealer DTM verloren. Ne? Da hatte ich ja einen bestehenden Vertrag in 2005. Opel hat aber die Anzahl der Autos reduziert. Plötzlich stand ich auf der Straße im Februar, März, wo ja eigentlich schon alles gelutscht ist. Ja. Und ich hatte nichts zum Fahren. Wäre Michael Bartels nicht ums Eck gekommen, hätten wir einen Last-Minute-Drive angeboten in der GT1-Weltmeisterschaft, hätte ich 2005 auf der Straße gestanden. Ja. Und so hat dann das ganze Thema überhaupt, also Michael Bartels ist auch eine Art Retter von mir, kann man auch so sehen.
Klarer Auftrag an Timo Scheider, du rufst den Michael an, weil du kennst ihn am besten und dann machen wir einen Podcast mit ihm.
Das machen wir.
Ja.
Ich schreibe ihn gleich.
Ja, mega, so. mega. So, inhaltlich 24 Stunden, für mich 24 Stunden und Formel 1, das waren so meine beiden Themen am Wochenende. Ich weiß nicht, wo du noch zu Hause warst.
Ja, es gab ja auch nicht viel mehr an diesem Wochenende. MotoGP bereitet sich aufs nächste Wochenende vor. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Volles Haus am Red Bull Ring. Bin ich wirklich mal gespannt.
Was heißt volles Haus? Was dürfen die da rein? Dürfen da 100.000 Zuschauer rein oder 80.000 oder was?
Die haben kein Limit.
Gar kein Limit. Das ist geil.
Ja, also ist wenn ja die da sich an die Regeln halten und getestet, geimpft und was alles so dazugehört ankommen, dann haben die da volle Tribünen am Red Bull Ring. Ist ein Doubleheader. Also einmal ist es MotoGP of Styria und dann ist es der österreichische Grand Prix, glaube ich. Aber die fahren zweimal hintereinander am Red Bull Ring und die haben da volle Hütte.
Das ist übrigens in Deutschland undenkbar, weil wir natürlich in einem vorauseilenden Gehorsam alles irgendwie abnudeln und nichts machen und so weiter. das fängt ja bei Hotelurlaub an. Wir haben ja jetzt in einem Hotel da Urlaub gemacht. Das war völlig normal, ehrlich gesagt. Während du in Deutschland einen Hotelurlaub machst und ja mit Gummihandschuhen und zehnfach desinfizierten Brötchen, Zangen dir am Buffet in einem Ganzkörperanzug gefühlt dein Frühstück holen darfst. Ja. Also da ist Deutschland irgendwie auch so ein bisschen ist der Deutsche, und da mache ich den Hoteliers oder den Veranstaltern keinen Vorwurf, sondern die haben ja alle Schiss, irgendwie ihre Lizenzen und was auch immer zu verlieren. Ja. Ich finde es aber geil, dass jetzt die Österreicher sagen, irgendwie alles klar, weiter geht die Party, und wenn man eben geimpft und getestet ist oder wie auch immer, dann spricht auch nichts dagegen, zu einer Normalität zurückzukehren. Das finde ich richtig gut. Toll.
Ich sage euch jetzt schon, kommendes Wochenende sehen wir Bilder auf den Tribünen am Red Bull Ring. MotoGP ist ja ohnehin mega, mega spannend, mega spektakulär. Und wir werden kommendes Wochenende, wenn wir in Zolder in Belgien sind mit der DTM, werden wir Bilder sehen aus Österreich. Da haben wir lange drauf gewartet. Ich habe so ein ganz klein bisschen so ein Feeling gehabt von dem, wie es sein könnte. Am Samstag war ich nämlich für Magenta Sport Reporter bei Borussia Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim vor exakt 1211 Zuschauern. Und wisst ihr, was ich als erstes gemacht habe im Stadion? Rote Erde.
Eine Laola-Welle. Du bist runtergegangen, hast mit den 1211.
Nein.
Hey, hier ist Eddie. Way. Oder, nee?
Okay. Ich bin nach der Anreise aus Bremen zum Bratwurststand gegangen und habe mir eine Stadionwurst gekauft. Und die war auch noch lecker. Die war richtig lecker, die war richtig gut. Und habe dann auf die Tribüne geguckt, habe Zuschauer gesehen, habe die Stadionwurst gegessen, bevor ich angefangen habe zu kommentieren. Und habe mir gedacht, oh Mensch, geht doch. Super. Und das war ein tolles Gefühl. Es gab Applaus in der einen oder anderen Szene beim Fußball, dritte Liga, BVB 2 als Aufsteiger gegen Waldhof Mannheim. War ein schönes Gefühl.
Wir hatten gewonnen. Wir hatten gewonnen.
1-1, aber 1-1. Zwei Traumtore. Kann man sich beim Magenta Sport in den Highlights übrigens noch angucken.
Also, wie du hier deine Sendungen noch promotest für andere Kanäle, das ist verrückt.
Ja, mach ich auch.
Was ist denn da los hier? Gibt's ja gar nicht. Aber in Sachen Auflagen muss ich auch noch was sagen. Ich bin ja gerade am Organisieren meinem Firmen-Opening am 14.8.
Ey, 14.8. Ich bin so traurig, Timo, dass wir da Formel E machen und nicht bei dir
sind. Ja, es ist echt schade ein bisschen, weil es entwickelt sich gerade fast schon ein bisschen pervers. Und ich bin natürlich mit Gemeinde und Co. in großen Austausch und mittlerweile auch mit Polizei, weil sich große, fette Auto-Tuning-Clubs angemeldet haben mit mehreren Autos, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll oder wo es enden soll. Aber ist ja cool. Aber Sachen Auflagen, da ist ganz schön schwierig, da die richtigen Richtlinien zu finden, Hygienemaßnahmen, Laufwege, wo ist was abgesperrt, Abstände, wer muss wann Masken tragen, wer trägt besser Handschuhe, wer trägt keine. Und also so viel zum Thema Deutschland und Hygiene oder beziehungsweise Corona. 3000 Mal chemisch gereinigt und ja, ich denke, wir kriegen das hin, aber das unterstreicht nur das, was du gerade gesagt hast, Matthias, auf jeden Fall.
Aber mein Highlight übrigens, was das angeht, war auch, geht weg vom Motorsport, egal, für mich das sportliche Event am Wochenende war natürlich Alex Zverev und der Olympiasieg im Tennis, ja. Was für eine Historie, Wahnsinn.
Stimmt.
Und auch was er gesagt hat und auch wie er sich da jetzt offensichtlich auch ein bisschen wandelt, was auch den, ne, ich spiele nicht für mich, ich spiele für Deutschland und so. Ich glaube, er weiß schon, was er da sagt und dass es auch gut ankommt, das weiß er, glaube ich, auch. Egal, er sagt es und das kommt bei den Menschen gut an und bei mir persönlich auch. Ich fand das großartig und doch vor allem toll, wie er aufgetreten ist im Spiel gegen Djokovic und dann vor allem natürlich dieses Finale, Bums, 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 fertig nach 70 Minuten. Hammer gegen Khachanov. Bei der Siegerehrung. Tragen die eine Maske, kriegen die Medaille umgehängt, die Hymne läuft, man sieht nicht, singt damit, singt er nicht mit, alles klar, Maske. Okay. Dann darf auf einmal an der gleichen Stelle für eine Minute diese Maske abgenommen werden für die Fotos und dann wird die wieder aufgenommen. Da denke ich mir, ja, das macht mal richtig Sinn. Also,
ja, die haben virologisch nichts begriffen.
Das kann mir
also kein Mensch, die Regeln Bullshit aufstellen.
Also entweder habe ich eine Maske auf wegen Schutz und auch Vorbildfunktion, wie auch immer, oder ich habe keine auf. Und dann ist auch okay, yeah, weil man entsprechend ja eigenverantwortlich ist. Aber, es gehört zu den Regeln dieser Olympischen Spiele, eben diese Maske zu tragen. Alles gut, machen wir ja bei der DTM auch und so, oder bei der Formel E, bei der DTM jetzt nicht mehr so, aber egal, machen wir. Ist auch alles richtig. Aber dann zu sagen, für einen Fototermin, jetzt nehmen wir sie mal ab und dann nehmen wir sie wieder auf, das ist auch ein bisschen gar nicht.
Ja, und nach dem Spiel erstmal ins Netz rennen und erstmal umarmen und dann so, hey, super geil, genau, angeschwitzt, aneinander reiben, okay, und dann stimmt, 7 Minuten später nebeneinander mit Maske stehen, wieder bei Siegerehrung.
Stimmt, das, ja, das, nee, klar, ja, läuft. Stimmt, stimmt.
Zwei Sachen dazu. Ich bin da neulich das erste Mal geflogen, seit über einem Jahr, nach Monza. Schön Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, Maske auf, Maske auf, Maske auf, vorm Flieger.
Und dann Mittelplatz,
und dann
Mittelplatz, ne?
Und dann Mittelplatz, genau. Das dazu. Oh, und Scheiße, mir fällt noch eine Szene von dem geschätzten Kollegen Matthias Killing ein, letztes Jahr, irgendwann im Herbst, ich glaube, es war im zweiten Lockdown, kann man mal sehen, wir rechnen neue Dekaden ja jetzt schon in den Lockdown-Daten ein. Gerhard Berger zu dir irgendwo in dem Grid, ich nehme mal die Maske ab, brauchen wir doch hier jetzt nicht, weil wir haben ja hier Abstand. Weißt du
ja,
noch,
ja, Matthias? Klar. Hockenheim. Ja,
Hockenheim,
genau. Finale, ja, du, das ist ja auch so ein Ding, hatten wir jetzt bei der DTM auch wieder, da wissen sie auch nicht so richtig, und das verstehe ich auch, dass man da einfach auch, weil die politischen Vorgaben, Timo, wie du es ja gerade erlebst, da auch echt schwierig sind von den entsprechenden Ämtern und auch die rechte Hand nicht weiß, was der linke sagt. Dann heißt es irgendwie im Grid Maske auf, dann irgendwann hieß es wieder im Grid Maske ab, dann bei der Siegerehrung aber Maske auf und so. Ja. Es ist für alle eine herausfordernde Zeit, man muss sich dran halten und das Spiel mitmachen und dann ist es halt, wie es ist.
Gab beim 24-Stunden-Rennen auch, ich habe ja wirklich alles geguckt, weil ich mit Calvin van der Linde mitgezittert habe. Dries van Thor saß dann am Ende im Schlussstint im Auto und war derjenige, den Pierre Angelo Guidi überholt hat oder überholt wurde. Da gibt es eine Szene, da kommt er aus dem Auto raus, aus seinem Ferrari, hat gerade das 24-Stunden-Rennen in Spa gewonnen. Und das Erste, was die Reporterin zu ihm sagt im Stream, der übrigens sehr professionell war, ist, kannst du bitte eine Maske aufsetzen, damit ich dich interviewen kann? Da bin ich auch fast kollabiert. Gab im Internet einen Riesenaufschrei. Spinnt die? Die kann den doch nicht, wenn er aus dem Auto aussteigt, irgendwie direkt nach der Maske fragen und so weiter und so weiter.
Du, ich erinnere mich letzte Woche an meinen Rallycross-Auftakt. Wer das letzte Posting von mir auf Instagram gesehen hat, gestern mit dem Lauf in Q4, wo dann Interview nachher immer stattfindet. Der Rennsieger kommt immer sofort zum Interview. Da heißt es, entweder Helm anlassen, Interview machen, oder wenn ihr Helm auszieht, direkt eine Maske an. Und das ist im Auto, da stehen sie mit einer Angel sozusagen, mit dem Mikroangel da und interviewen dich. Also eigentlich gar keine Gefahr, ich sitze alleine im Auto, aber entweder Maske oder Helm auf. Und ich
sage, ihr seid ja, auch geht ja immer um die, es geht ja immer, das Problem ist, es geht ja immer auch um die Außenwirkung. Ne? Es geht ja, ja immer um das, genau, was du auch nach außen, ja, transportierst und so. Wobei ich auch immer denke, Leute, Außenwirkung, also die Menschen sind ja auch irgendwie alle alt genug. Ne?
Oh, sie sind ja auch nicht doof, ja.
Und auch nicht doof, genau. Also das ist eben auch so ein, aber das ist eben wieder dieser Druck, den du als Veranstalter, als Promoter, wie auch immer hast, bevor sie dir den Stecker ziehen und du deine Veranstaltung nicht durchführen kannst. Insofern habe ich da großes Verständnis für. Machst du lieber irgendwie 2 Schritte mehr als einen zu wenig, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ganz einfach.
Ja. Ja, das ist, also ich werde kommendes Wochenende in Zolder auf jeden Fall mal gucken, was da auf den Tribünen so los ist. Mal sehen, wen wir da so finden. Timo, ja, bist du in Zolder?
Natürlich bin ich in Zoller. Ich werde jetzt gleich nach Sardinien losdüsen und dann am Donnerstagabend zurückkommen und Freitag bin ich bei euch in Belgien, logisch.
Oh, Timo Scheider in Sardinien, ja, in Sardinien, weil Extreme E, nee, bei mir klingelt nichts. Also um die Uhrzeit, montags morgens in Bremen geht gar nichts. Also Timo Scheider baut die Strecke in Sardinien.
Und habe ich es verraten letzte Woche schon, wo ich hinfliege? Jetzt ist offiziell.
Gab es Ärger?
Ich hatte kurz ein bisschen Panik im Gesicht, aber ich glaube, die Offiziellen der Extreme E hatten unseren Podcast nicht gehört. Um Gott sei Dank, 2 Tage später oder 3 Tage wurde es offiziell. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder unseren Podcast hier reinzuhören, weil irgendeiner von uns drei hat immer mal wieder was Besonderes zum Erzählen. Also ja, das absolut, war in dem Fall Sardinien. Und ich weiß auch schon das Finale von der Extreme E, aber das kann ich wirklich nicht sagen.
Ah. Puh, das hast du letzte Woche auch gesagt.
Ja,
recht. Komm. Nee, aber so, Mattes, wir müssen noch 10 Minuten bohren. Also das Finale, Extreme E findet in Sardinien statt.
Ja. Nee, das ist ja stimmt, schon, das, Sardinien dass ihr ist auf ja die, schon stimmt es, dass ihr auf die Fidschi-Inseln geht?
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, wollen wir noch ein bisschen Motorsport quatschen eigentlich? So Formel 1?
Komm, Formel 1. Also da wird die Formel 1. Es gilt ja überall, also ich habe mir die Zusammenfassung des Rennens gestern Abend angeguckt. Es gilt ja überall als das verrückteste Formel 1 Rennen aller Zeiten. Das waren also die Schlagzeilen, die ich gelesen habe. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Da bin ich natürlich mit einer Vorfreude in diese einstündige insgesamt Zusammenfassung, habe ich mich da reingebeamt sozusagen. Also es war cool und das war unterhaltsam, aber ich kann mich an geilere Rennen erinnern.
Ja, gebe ich dir völlig recht, Mattes, weil sagen wir es mal so, für ein Formel-1-Rennen des Jahrgangs 2021 war es nicht schlecht.
Stimmt.
Also von daher war schon verrückt, war unterhaltsam, war eine Menge drin. Was mir jetzt einfach dann, ich habe gerade auch schon die Meldungen durchgeguckt, montags morgens um 8 sauer aufstößt. Ja, da wird der Vettel da mal Zweiter, der Sebastian, was ich ihm gegönnt hätte. Ja, dann wird er disqualifiziert, weil nicht genug Sprit im Auto ist. Okay. Timo.
Ja,
manchmal sind Regeln schon scheiß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genauso habe ich meinen WM-Titel verloren 2005, wo ich gerade mit Michael Bartels unterwegs war. Wir haben schon abends gefeiert, bis dann die Nachkontrolle irgendwie bei dem anderen Auto dann doch wieder Benzin gefunden hatte, was eigentlich erst nicht da war und dann eine Woche später dann nochmal kontrolliert wurde. Aber egal. Regeln sind Regeln, ist halt scheiße. In der Formel 1 ist ein Liter Restbenzin gefordert und es waren nur 0,37 oder sowas noch im Tank oder sowas ähnliches. Das ist natürlich zu wenig.
Wie passiert das? Haben die sich verrechnet?
Also du hast natürlich eine Kalkulation über die Runden, über den Verbrauch, den der Ingenieur macht. Der sagt, das Auto verbraucht auf der Runde 1, so und so viel Liter oder keine Ahnung, wie viel es beim Formel-1-Auto gerade ist bei der Strecke.
Wahrscheinlich mehr als ein Liter, ne? Oder?
Ja, mit Sicherheit.
Ja, wird beim Formel-1-Auto auf jeden Fall mehr sein. Ja, das ist richtig. Also wir sind zu DTM-Zeiten damals bei uns so um die 1, 1 plus gewesen. Thema ist aber dann am Ende des Tages, der sagt halt, keine Ahnung, 70 Runden, 77 Runden oder was es waren da gestern, kalkuliert das hoch und sagt dann, okay, wir machen ein bisschen Margin, ein bisschen Restbenzin, ja, und dann muss das aufgefüllt werden. Dann weißt du vielleicht aber nicht ganz ausgelittert, nicht ganz leer gewesen der Tank oder vielleicht noch ein bisschen Rest drin gewesen oder wie auch immer. Das ist manchmal, ja, kann sowas passieren. Darf natürlich nicht passieren, ist natürlich ein super Fuck-up, weil der zweite Platz hätte Aston Martin natürlich super gut getan und der Sebastian war schneller sogar als Ocon vorne. Der hätte auch durchaus vom Speed in dem Moment im Vergleich zu Ocon noch gewinnen können. Aber ich muss schon sagen, das Rennen hat mir schon gefallen, weil auf der einen Seite dieser Hamilton, der alleine in der Startaufstellung stand, und alle in der Box beim Start, der alleine startet, der war natürlich ein geiles Bild. Ja, geiles und Bild, dann brennt er dann halt vom letzten Platz wieder nach da vorne, wie wenn die anderen einfach zu doof dafür wären, Auto zu fahren. Das ist natürlich ein bisschen, ich finde es ein bisschen krass. Mir gefällt es auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig gut, dass das so einfach funktioniert. Auch, ich meine, Hamilton ist outstanding, keine Frage. Hätte mir mehr den Kampf mehr gewünscht, aber der Kampf, der unglaublich geil war, war halt Alonso gegen Hamilton. Wie Alonso sich gewehrt hat über so viele Runden, der ist ja breiter wie ein LKW geworden und hat das so clever gemacht. Leider ist ihm dieser eine Scheißfehler mit dem stehenden Rad in Turn 1 passiert, sonst hätte der Hamilton das die letzten 3, 4, 5 Runden auch nicht mehr hingekriegt, nach vorne zu fahren. Aber deswegen war es für mich ein geiles Rennen, weil Kämpfe überall waren. Dann hat man gesehen, danach, nachdem Hamilton an Alonso vorbei war Sainz der Nächste und Sainz, das hat genau 2 Kurven gebraucht und dann war der vorbei, ja, wo du sagst, da siehst du einfach mal diesen Klassenunterschied von einem Alonso zu einem Sainz, der in dem Moment mit einem Ferrari wahrscheinlich sogar das stärkere Auto gehabt hätte im Vergleich zum Alonso, ne, was schneller auf der Geraden war etc. pp., aber er hat es halt eben nicht geschafft, das zu verteidigen. Da gab es schon ein paar gute Szenen, muss ich sagen.
Ja, ich fand Alonso auch geil, weil der ist ja unter der Woche 40 geworden, der Fernando, der Gute. Sensationell, also das war schon eine großartige Motorsportunterhaltung, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Und geil war, wie Alonso, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle nochmal, Matthias, der am Zieleinlauf dann auf Ocon gewartet hatte, der ja dann noch die Boxeneinfahrt verpasst hatte und einfach bis Ende Start Ziel gerollt ist und dann in die Boxengasse hochgelaufen kam. Dass Alonso da stand und hat einfach die 5 Minuten, 10 Minuten, bis er da war, im Park von mir gewartet. Und das zeigt einfach auch die Größe eines Alonsos, diesen Respekt zu dem Teamkollegen zu geben und die Größe zu haben, dahin zu stehen, mit dem abzuklatschen, sich umarmen. Das hat, glaube ich, Ocon sehr viel bedeutet und Alonso zeigt, was für ein Kerl er ist.
Was für ein Kerl. Und vor allem, also Ich fand eben auch toll, mal einen anderen Sieger wiederzusehen. Ja, voll. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber letzte Saison an Pierre Gasly, als der da auch in so einem verrückten Rennen irgendwie auf einmal ganz vorne war. Das ist ja ein ähnlicher Erfolg für Ocon wie damals für Gasly. Klar, es sind immer die besonderen Umstände, gerade in der Formel 1, wenn du diese Überraschungssieger hast. Ne? Im Normalfall ist es ja jetzt nicht so, dass wir es wie in der DTM dieses Jahr erleben, 4 Rennen, 4 Sieger oder so, sondern da haben das wissen wir alle, dass da eine andere Situation vorherrscht. Insofern, das fand ich wirklich richtig, richtig cool. Das hat irgendwie Bock gemacht zu sehen und in der Tat für mich deswegen mein Top dieses Wochenendes, du hast es jetzt vorweggenommen, aber für mich Fernando Alonso, genau deswegen, weil ich das so toll fand. Ne? Auf der einen Seite, wie er sich gewehrt hat, wie er gezeigt hat, was für ein geiler Racer er immer noch ist. Ja? Und auf der anderen Seite eben diesen Respekt zu haben, da am Schluss zu warten und seinem Teamkollegen Tribut zu zollen. Mega. Mega, mega gut. Und deswegen ist das mein Top dieses Wochenendes. Fernando Alonso, ja, fand ich geil. Und übrigens auch, was ich auch einen tollen Satz fand, war Sebastian Vettel, der ja gesagt hat, dass er sehr hofft, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Dann würde nämlich Schumi seinen 7-Titel-Rekord zumindest teilweise behalten und würde ihn nicht komplett da verloren gehen, weil Vettel so gesagt hat, ich bin immer Schumacher-Fan gewesen und das fand ich, das hat mich sehr berührt, wie er das irgendwie so erzählt hat. Das war ein schöner Satz. Ich hoffe, das für ihn ist der Grund, warum Verstappen Weltmeister werden soll. Ja, fand ich geil.
Ich fand noch geiler, Sebastian Vettel kniend in der Startaufstellung mit dem Regenbogen-T-Shirt. Fand ich noch geiler, muss ich sagen. Also Sebastians Auftritt an diesem Wochenende zu der Situation in Ungarn, die ja hinlänglich bekannt ist, fand ich mega. Als politisches Statement von ihm, als Top-Sportler, als Weltmeister, fand ich überragend. Deswegen Chapeau Sebastian Vettel für die Aktion.
Ja, und wir haben oft über ihn geschimpft, da waren es ja mehr die sportlichen Dinge, die warum wir, ne, und was ist mit ihm los und so weiter und warum und Ferrari und hin und her, das muss ich sagen, da haben mich übrigens, Timo, du, hast du die Charles Leclerc-Aussagen zur gemeinsamen Ferrari-Zeit mit Sebastian Vettel mitbekommen?
Ja, ich weiß nicht, welche du jetzt genau meinst, aber ich kenne seine Meinung ziemlich klar über Sebastian, ja.
Das waren ja sehr demütige Aussagen zum Teil, ne?
Ja, also
wir müssen es den Zuschauern, bevor Timo gleich kommt, wir müssen den Zuhörern kurz erklären. Sebastian Leclerc hat Charles Leclerc hat im Grunde genommen gesagt, dass Sebastian Vettel an einem guten Tag eigentlich für ihn unschlagbar war.
Genau. Ja, und genau. Das übrigens, und da jetzt erinnere ich mich nochmal an den Schluss dieser Ferrari-Zeit, wo er Leclerc dem Vettel um die Ohren gefahren ist, und zwar in alle Richtungen.
Ja, das, also ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich mit Charles in Monaco sitze und er mir sagt, und ich dachte so, hey, ich mache ihm so ein Kompliment, weiß dem Charles, wie geil er den Vettel im Griff hat, ne, und dass es ja super ist. Und dann sagt er, aber ganz ernst und ganz ehrenwürdig, Sebastian kommt wieder, weil Sebastian ist ein Weltklasse-Autofahrer, er ist ein Wahnsinnstyp, also er hat ihn gelobt, ohne Kamera, ohne irgendeinen, der daneben dran steht, wo er politisch korrekte Antworten geben muss, sondern mir in die Augen guckt und sagt, der ist ein mega Rennfahrer, der ist eine Sensation, also wenn der alles zusammenbringt, schlägt man den eigentlich nicht. Ja, ich meine, damit hat er sich auch selber natürlich ein bisschen wieder emporgehoben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ganz klar gesagt, und das hat er in jedem Statement, was man liest, was man hört, von ihm immer gesagt, Vettel war für ihn ein Sensationsteamkollege. Aber definitiv. Und diesen Respekt hat er ganz klar immer kommuniziert.
Muss man sich mal überlegen, was Charles Leclerc gelernt hat von Sebastian Vettel dadurch, wenn er solche Aussagen trifft, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für eine Lernkurve war. Ne?
Das hat mich auch jetzt im rund um diesen Ungarn Grand Prix, ich habe das halt nur gelesen irgendwo und fand das bemerkenswert, dass er das mit dieser Deutlichkeit gegenüber Sebastian Vettel sagt, nachdem er ihn ja nun wirklich gerade in den Schlussjahren bei Ferrari oder im Schlussjahr bei Ferrari extrem im Griff hatte. Aber wir haben, um das abzuschließen, uns auch oft über Sebastian unterhalten und gesagt, hier, was ist mit dem los und so weiter. Dieses Wochenende oder insgesamt auch jetzt der zweite Teil dieser Saison Mir gefällt er gut, das macht Spaß und möglicherweise hat Charles recht, wenn er sagt, Vettel kommt wieder. Irgendwie, ich war ja immer einer, der gesagt hat, der hätte aufhören müssen und so. Ne?
Wenn's ja, habe ich auch, Auto, ja, ne? Tatsächlich. Ja.
Aber vielleicht, vielleicht straft er uns alle Lügen, ich würde es ihm ja wünschen, weil es einfach ein Megatyp ist. Und mit solchen Aktionen, also er hat am Wochenende auch viel, viel, viel gewonnen. Ist irgendwie so ein bisschen für mich der zweite Gewinner, zweiter Top dieses Wochenendes auch.
Ne? Also ich muss ja sagen, die Formel 1 gefällt mir gerade wieder ein bisschen besser. Warum? Weil die neuen Jungs, die kommen, so normaler sind. Das sind jetzt keine gezüchtet, die, natürlich sind die dahin gezüchtet, in Anführungszeichen, aber das sind normale Typen, das sind Jungs, die twitchen, das sind Jungs, die irgendwie auf Instagram Scheiß bauen, die machen mal eine Arschbombe irgendwie und lassen irgendwie dieses gehypte Formel-1-Thema nicht gar nicht so nach draußen raushängen. Und das finde ich ganz geil. Deswegen macht mir Formel 1 ein bisschen mehr Spaß. Ich meine, ich bin ja von der neuen Generation von vielen Fans. Wir haben es ja schon mehrfach hier im Podcast gesagt, ob es jetzt ein Norris ist, ob es damals ein Ricciardo war, eigentlich so der erste ein bisschen, der so alles ein bisschen aufgebrochen hat. Und jetzt kommen halt diese Norris, diese Russells, diese Leclerc-Jungs, die Spaß machen zum Angucken, die einfach fahren aus Leidenschaft. Und das ist geil. Und das macht mir richtig Spaß wieder in der Formel 1. Und ja, für die, die es nicht wussten, ich habe ja von Charles sein Auto abgekauft. Wie dieser Deal funktioniert hat, ich habe mich totgelacht. Das war so richtig, so ein richtiger Junge, mit dem man irgendwie probiert hat, ein Geschäft zu machen, wo ich dachte, ich komme halt als Geschäftsmann gefühlt und mache den Deal mit ihm. Und das war eher so, ach so geht das, so, du denkst, da ist der gestandene Ferrari-Werksfahrer in der Formel 1 und der hat das klare Vorstellung und Manager hier und rechts und links. Nö, der wusste eigentlich gar nichts erstmal. Der war total bodenständig, total, ach so, dann machen wir es so. Nö, das wusste ich nicht. Dann machen wir es so rum. Das war echt sehr sympathisch.
Geil, geil.
Klingt ja? Gut.
Klingt gut, klingt richtig gut. Also insofern irgendwie ein cooles Wochenende mit vielen guten Aktionen gewesen in einem Land, dessen politische Einstellung man natürlich diskutieren kann. Und ich fand auch das Signal von Vettel da, wie gesagt, mega. Und insgesamt echt. Ja, es hat irgendwie, also auch wenn ich es nicht live gesehen habe, sondern nur in dieser Zusammenfassung, machen sie übrigens gut, die Kollegen bei Sky, mit diesen einstündigen Zusammenfassungssendungen. Ja, hat Bock gemacht, hat echt Bock gemacht. Auch mehr. Übrigens, Stichwort mehr, Zolder, Belgien, Stichwort Belgien. Mehr, wir sehen uns nächste Woche, Leute. DTM, 4 Sieger an 4 Rennen, das macht auch Bock auf mehr, ne?
Na klar, vor allen Dingen macht mir erstmal Bock, dass wir drei uns physisch dann endlich mal treffen. Letztes Mal war ja Timo nicht dabei, weil er nicht konnte, in der Lausitz, aber Zolder, Belgien, ja, Oldschool-Strecke. Timo Scheider ist in the house bei Sat1 DTM. Das wird schon, oder Matthias?
Ja, alle sind da. Andrea ist da. Also wir sind in, das ist das erste Mal seit Nürburgring, dass wir alle wieder in, also Nürburgring 20, okay. In Ursprungsbesetzung irgendwie da sind.
Geil. Nee, ja. Richtig cool. Ja, das wird witzig. Ich freue mich drauf. Und Zolder ist auch eine Strecke, da können wir was erwarten. Da ist Überholen eigentlich auch hier und da möglich gewesen. Letztes Jahr war es schon ganz cool. Wetterchaos ein bisschen gewesen letztes Jahr. Ja, also ich erinnere mich auch mal da an ein eigenes DTM-Rennen, da habe ich meine Gurte während des Rennens lösen müssen, weil meine Scheibe so beschlagen war, dass ich zur unteren Hälfte der Scheibe nichts mehr sehen konnte, damit ich über den Fock auf der Scheibe quasi gucken konnte. Also Zolder hat bestimmt was bereit für uns.
Ah, schön. Schön, 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 schön. So soll es sein. Jungs, habt ihr noch was?
Ja.
Frühstück wartet. Meine Frau hat bestimmt was Leckeres gemacht.
Oh, der hat jetzt gerade Hashtag wir für die Eifel.
Bitte.
Das Hause Abt.
Ja, sehr gute Aktion.
Ja, sensationelle Aktion. Also man kann, wenn man mitsteigert, auf der www.abt-sportsline.de Homepage mal nachguckt, kann man ja Mitglied des Abt-Teams sein bei einem DTM-Rennen am Kommandostand. Kann dann neben Thomas Biermeier und Hans-Jürgen Abt sitzen. Kriegt einen eigenen Funk. Kann auch bei uns in der Sat1-Kabine mal vorbeikommen. Also wenn man da mitsteigert. Im Moment ist der Stand 2.500 Euro. Und okay. Timo hat enge Verbindungen in die Eifel. Ich auch. Also jeder Cent, jeder Euro hilft. Deswegen einfach nochmal als so kleines, kleinen Gruß aus der Küche. Sollte man mal sich angucken. Wenn man mal DTM als Fan so richtig erleben will, ist das eine Gelegenheit, die man so noch nicht hatte.
Also ich habe ja direkt, wo sie das bekannt gegeben haben, dran gedacht, das muss ich mir ersteigern. Wie geil werden das eigentlich als Sat1-Experte da am Kommandostand mitzusitzen, zu hören, was die so quatschen, euch quasi live mit in den Kommentar zu reden von dem, was ich gerade live höre am Kommandostand.
Das ist ja jetzt die Idee des Tages, Timo. Ja, dann mach doch mal. Du bist auch der Einzige übrigens, der sich das leisten kann.
Ja, du hast, ich habe gerade ganz ohr zugehört, was du für einen Preis genannt hast. Jetzt gucken wir mal, was. Wann ist das? Wann darf man da sitzen? Zu welchem Rennen?
Also bis zum 6.8. geht die Aktion.
Okay.
Welches Rennen das ist, das wird noch gesprochen, aber 6.8. ist der Freitag, genau. Okay. Bis dahin kannst du noch bieten.
Okay. Dann gucke ich mir doch mal an, wo aber das jetzt, Gebot ist, ja, ob ich das mit meiner Geldschatulle noch ausmachen kann.
Also ich würde was dazugeben, weil die Idee von dir ist ja geradezu grandios.
Ja, am Ende des Tages also, würden wir ja was Gutes damit tun, ne? Es geht ja ums Gute tun. Also von daher hätten wir eine Win-Win-Situation sozusagen.
Wir hätten eine Win-Win, aber jetzt pass auf, jetzt komme ich mal hier als alter Sesselfurzer um die Ecke gebogen. Also ich finde die Idee natürlich auch großartig. Ich weiß aber, dass du so gute Kontakte hast zu Abt, dass du auch so die ein oder andere Information kriegen würdest und ob jetzt unsere Sendung dadurch so unfassbar viel besser wird, weil wir wissen, was bei Sophia Flörsch gefunkt wird, weiß ich nicht. Das Erlebnis das Erlebnis für irgendeinen von euch da draußen. Das zu machen, Leute, also vielleicht gibt es ja auch den einen oder klar, 2500 Euro bis hierhin, das ist eine Menge Kohle, ja, aber wenn einer wirklich Motorsportfan ist und uns hier zuhört, das ist ein Hammer-Ding. Und wie gesagt, ich würde ja noch einen drauflegen, Timo, und sagen hier, wenn wir dann auch da sind und so, wir kommen auch mal vorbei und ein bisschen quatschen mit demjenigen, der das da gewinnt, das können wir sicherlich über Hans-Jürgen und Thomas entsprechend organisieren. Ja, sonst komme ich zu dir, Timo, und dann quatschen wir ein bisschen
mit. Ja, ich möchte natürlich niemanden da draußen so ein Erlebnis wegnehmen, ist ja klar. Also ich kenne das.
Aber es wäre halt lustig, ne? Es wäre natürlich lustig für den guten Zweck.
Also deswegen habe ich es halt gesagt, für den guten Zweck lustig. Aber ich sage euch auch eins, wenn der Funk nicht offen ist, die Situation, die Momente sind ja die geilen. Und das ist ja das, was jetzt der Fan dann erfahren würde, wenn er da sitzt. Und das ist das, wo ich sage, das da rauszutragen vielleicht, was da gesprochen wird, was nicht rausgehen soll, das wäre das Interessante.
Ja. Und dann weiß ich aber, dass du danach in der Abgarage, wenn du das uns alles in
Hausverbot. Der
Nord- ist auch egal, dann aber, ne? Ist dir egal.
So what? Ja, ist doch egal. Ich gehe ja trotzdem rein.
Hier, Shoutout an Familie Abt, falls ihr uns zuhört.
Ja, ich habe ja Hausrecht da, oder? Als zweifacher Champion für die. Ich meine, das ist das letzte Mal, dass die überhaupt mal was gewonnen haben, ne? Also von daher, wenn die mir das Hausverbot erteilen, ist denn da los?
Das ist ja auch nochmal hier schöne Kirche, mit den Finger in die Wunde gelegt, der Schalter. Das ist schon 13 Jahre her, der letzte 12 Jahre. 12 Jahre her,
der letzte Titel. Da läuft nichts bei denen, was ist da los?
Nein, jetzt aber Rocky und Calvin.
Nein, jetzt, aber wir reden um Meisterschaften, ne?
Ja, schon klar. Ja. Ja, aber Calvin ist ja sicherlich einer der, also Calvin van
der Bin
ist
sicherlich einer der Favoriten. Wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, dann. Müssen die aufhören, auf jeden Fall. Also ich bin dafür, absolut aus dem Motorsport zurücktreten, wenn die jetzt kein Meister werden.
Das ist mal eine Aussage. Wobei, ich bin total auf Zolder gespannt. Nachdem ja Zolder, wie es ja beide gerade schon gesagt habt, diese kleine, enge Rennstrecke im Vergleich zum Lausitzring, ein Hochgeschwindigkeitskurs. Wir werden ja, das ist ja ein völlig anderes Bild, was wir sehen werden. Also welches Auto wird wie funktionieren? Wie wird die Balance of Performance funktionieren auf dieser Strecke? Ja. Ich glaube, gefühlt geht das ja wieder bei Null los.
Ja, absolut. Und gefühlt geht für die Badewanne, so hat Timo ja sein Ex-Auto bezeichnet. Ich werde
es nicht los, ne?
Den BMW.
Nee,
du redest vom BMW.
Wirst du nicht los. Wir reden vom BMW M6. Gefühlt geht für das Auto in Zolder jetzt aus meiner theoretischen Vorbereitung mal gar nichts.
Ja, warte mal ab.
Oder, Timo?
Ja, also ich meine, Schikane auf der Gegenseite geht noch einigermaßen schnell, aber dann über die Kuppe, weiß nicht, Turn, was ist das, 8, 9 oder was, die langsame Schikane, das ist tödlich für diese Badewanne. Also schnelles Umsetzen, langer Radstand und dann Traktion, reifenfressendes Auto, wird ganz schwierig, danach folgt ein 90 Grad rechts, wieder Traktion-Thema, wieder eine langsame Schikane auf Start und Ziel. Also der zweite bzw. letzte Sektor, dritte Sektor ist mit Sicherheit kein BMW-Sektor. Also zumindest mal nicht über die Distanz. Auf die eine Runde werden wir sehen, wie gut er das mit dem Reifen covern kann. Aber ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen oder überraschen. Aber ich glaube, du hast recht, Eddie.
Herrlich. Der Experte gibt dem Kommentatoren recht.
Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau.
Ja.
Mal vor der Stunde aufhören, das wäre doch mal was.
Ja, das wäre doch mal was ganz Neues.
58 Minuten.
Ja. Läuft. Jungs, vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega aufs Wochenende. Wir sehen uns Samstag, Sonntag in Zolder. Das wird schön.
Ja. Wenn Herr Scheider, die Flugverbindung von Sardinien klappt.
Es klappt, hundertprozentig. Sonst
paddel ich rüber. Lauf.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, genauso wie wir das hier hatten. Und ja, Eddie, denk dir noch einen Titel aus, schick's bitte per E-Mail. Ich werde heute Abend irgendwann schneiden und veröffentlichen. Und dann sehen wir uns am Wochenende in Zolder. Wenn es euch gefallen
Bitte? Ich bleibe bei Ich bin nicht feucht geworden.
Ich bin nicht feucht geworden. Ja, bin ich auch. Ist im Moment auch mein Favorit. Wunderbar. Ja, dann haben wir es doch. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Screenshot machen, posten, weiter linken, weiter verlinken und uns auch gerne sonst Nachrichten schicken, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns da immer über eure Post. Danke fürs Zuhören bis hierhin und dann bald mit Michael Bartels. Wir versuchen vielleicht schon für nächste Woche, oder? Das wäre doch geil.
Ja,
oder übernächste Woche. Mal gucken.
Ja, nächste Woche, glaube ich. Mal gucken, ob er kann. Schauen wir mal. Also,
super.
Leute, danke. Macht's gut. Schöne Zeit.
Tschüss.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.